Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. 1. Korinther 6 ist unser Text. Unser Titel lautet: Bring die Familie Gottes nicht in Verruf. Ein sehr herausfordernder Titel. Bevor wir in den Text gehen, bete ich noch. Danke, Herr, dass du Gemeinde als Familie gedacht hast. Und hilf uns, dass wir gut mit der Gemeinde umgehen, dass wir gut in der Gemeinde auch miteinander umgehen und dass wir so leben, dass es dir gefällt und dass es uns auch hilft. Herr, der 1. Korintherbrief ist wirklich herausfordernd und da steckt so viel drin für jeden von uns. Herr, und wir nutzen diese Zeit, wo wir uns nicht persönlich treffen können, dass wir über dieses Medium miteinander Gemeinschaft haben, auf den geistlichen Weg gehen gemeinsam und auch die Dinge besprechen miteinander. Hilf uns dabei, dass wir dir dadurch ähnlicher werden und dass wir die Zeit auskaufen, so wie es dein Wort heißt, dass wir die Zeit nutzen, dass wir sie nicht verschwenden. Danke für diese Möglichkeit. Hilf uns, Herr, segne uns. Amen. In den vergangenen Kapiteln haben wir gesehen, dass Paulus Kritik geübt hat an sogenannte geistliche Überflieger, die gesagt haben: Hey, wir gelten etwas in der Gemeinde. Und Paulus hat sie dafür kritisiert, dass sie ziemlich viel erzählen und einen auf dicke Hose machen, aber nicht dazu bereit sind, in geistlicher Kraft auch zu handeln. Und diese geistliche Kraft ist für Paulus, dass man durchaus auch seine Geschwister, die unordentlich unterwegs sind, dass man sie auch zurechtweist, dass man sie anspricht und dass man sie auch korrigiert, dass man damit nicht hinterm Berg hält, dass man jemanden nicht einfach sich selbst überlässt, sondern aus echter Fürsorge und Liebe die Geschwister auch zur Rechenschaft zieht. Hey, weißt du, wohin dein Weg führt? Es ist ein sehr herausforderndes Thema, aber es ist im 1. Korintherbrief und es beschäftigt uns. Und wir haben letzte Woche klargemacht, dass wenn wir in Liebe miteinander umgehen wollen, dass Wahrheit dazukommen muss. Wenn wir in Liebe reden wollen, dann werden wir die Wahrheit auch in Liebe reden. Wer die Wahrheit ausblendet und seinen Bruder nicht an der Wahrheit teilhaben lässt, was in seinem Leben gerade abgeht, dann ist das auch keine echte Liebe. Also Paulus setzt da viel Wert drauf, dass wir bereit sind, unchristliches Verhalten auch anzusprechen und wenn es nötig ist, auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Die sind teilweise echt radikal, das haben wir in der letzten Woche gehört. Kannst du reinschalten, falls du diese Episode nicht gehört hast. Wäre vielleicht auch ganz gut und wichtig, falls du das verpasst hast. Und dieses Fehlverhalten anzusprechen, ist das, was Paulus letztendlich mit dem ganzen 1. Korintherbrief auch tut. Ist nicht einfach etwas, was er den anderen weitergibt, den Korinthern: Hey, mach das. Schaut, dass ihr in den Weisungen und in der Ordnung Gottes lebt. Er selber tut es ja mit den Korinthern, indem er sie auch für Fehlverhalten, aufgrund ihres Fehlverhaltens anspricht und sie korrigieren möchte, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und letztendlich, wenn wir glauben, dass die Bibel vom Geist Gottes inspiriert ist, dann ist es nicht nur ein Paulus, der das tut, sondern unser Gott selber tut das. Diese Reihe, die ich betitelt habe mit Gott antwortet chaotischen Gemeinden, habe ich nicht umsonst so betitelt, denn Gott ist es, der der Korinth-Gemeinde etwas zu sagen hat. Also Gott selber korrigiert und konfrontiert uns, damit wir befreit werden von Fehlverhalten, von Dingen, die uns gefangen nehmen. Denn dort, wo Gottes Geist ist, ist Freiheit. Und Freiheit bedeutet, dass wir auch von Dingen, wo wir falsch laufen, wo wir falsch liegen, wo wir eine falsche Lebensführung leben, dass wir von diesen Dingen befreit werden. Freiheit im Sinne der Bibel ist nie Freiheit zu dem, was ich machen möchte, sondern Freiheit ist immer, ich werde befreit von meinen eigenen Bindungen und werde und oder auch von Bindungen, die Satan in mein Leben hineingebracht hat. Ich werde von diesen Dingen befreit, damit ich die Freiheit der Kinder Gottes erlebe und so befähigt werde, so zu leben, dass es Jesus gefällt und dass es auch Jesus ähnelt. So, und wir gehen jetzt ins 6. Kapitel und wir verlassen dieses Thema des der Konfrontation, des Beurteilens, des Richtens, das hatte ich letzte Woche im Detail ausgeführt, was das bedeutet, dieses ganze Thema, dass wir, das verlassen wir nicht, sondern es geht im 1. Korinther 6 damit weiter. Und Paulus zeigt uns, wenn wir uns verweigern, miteinander in diesen Diskurs zu gehen, einander auch da herauszufordern, wenn wir das nicht machen, dann grenzt das an Ungeistlichkeit, weil wir unsere zukünftige Berufung nicht beachten. Paulus schreibt jetzt gleich in den nächsten Versen etwas über unsere zukünftige Berufung, dass wenn Jesus wiederkommt, was dann mit uns passiert, was wir dann auch tun werden. Und er reflektiert das und zieht Schlüsse für unser Hier und Jetzt, was das auch für uns heute bedeutet, wie wir auch mit Konflikten umgehen, die in Gemeinde ja auch aufkommen können. Ich möchte die Verse 1 bis 4 lesen. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit den anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtsstreitigkeiten habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Also in den ersten Versen beschreibt Paulus, dass es in der Gemeinde in Korinth ziemlich heiß herging, dass es Rechtsstreitigkeiten gab, dass es heiße Auseinandersetzungen gab. Und er erinnert die Christen daran, dass sie eine große Berufung haben werden und dass in der Zukunft wir Christen im Endgericht, wenn Jesus Christus wiederkommt, um die Welt zu richten, alle zur Rechenschaft zu ziehen, dass wir als Menschen gemeinsam mit Jesus in dieser Verantwortung stehen, Verantwortung übernehmen über Menschen und sogar Engel. Also wir werden in das Urteil Gottes im Endgericht einstimmen. Das ist nichts, was wir einfach nur passiv betrachten, sondern Paulus sagt ganz klar, wir sind in dieses Urteil Gottes, was er spricht, mit hineingenommen. Wir sind quasi Co-Richter, wir sind Partner an seiner Seite. Wir werden also auf eine Art und Weise im Endgericht als Menschen, als erlöste und errettete Menschen, werden wir auf eine Art und Weise klar sehen können, dass wir Gottes Wahrheit über die Welt aussprechen werden. Falls du dich fragst, wie genau wird das aussehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht muss ich mich mit diesem Thema auch noch mehr beschäftigen. Ich habe da auch meine Fragen, habe vielleicht auch noch meine eigenen Vorstellungen. Teilweise reicht meine Vorstellungskraft auch nicht weit in diesen Fragen. Ich kann mir diese Dimensionen teilweise nicht erahnen in meinem Kopf, wie das aussieht. Vielleicht geht es dir ähnlich. Aber eins ist gewiss, wir sind nicht nur Zuschauer im Endgericht, sondern wir partizipieren. Wir haben so eine starke Teilhabe mit Jesus Christus, dass wenn Gott eines Tages kommt, um die Welt zu richten, dass wir an seiner Seite stehen werden und auch die Welt richten werden und sogar Engel richten werden, dass wir das Urteil Gottes, seine Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit, die er dann offenbart, daran werden wir teilhaben in seinem Urteil. Und das wird dann auch der Moment sein, wo unser Urteil ohne falsch ist, ungetrübt und glasklar, so wie Gott urteilt. So, und aus diesem ultimativen zukünftigen Vorrecht, was wir genießen, folgert Paulus die Konsequenz, jetzt schon Streitigkeiten zu schlichten. Also wir haben eine herrliche Berufung, auch wenn du denkst, ich mag das gar nicht machen, ich will das vielleicht gar nicht in der Zukunft, mich an diese Position stellen. Jesus hat das für dich im Blick, im Sinn und er lässt uns daran teilhaben. Und auch wenn es für uns schwierig ist, das zu fassen, es ist für Jesus wichtig. Jesus ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir das wertschätzen lernen. Und dass wir daraus lernen, im Hier und Jetzt, in der Gemeinde, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir daraus die Lektionen lernen für unser Miteinander hier und jetzt. Dass wir uns eben nicht einfach herausziehen können in den Konflikten, sondern dass wir jetzt schon berufen sind, Streitigkeiten zu schlichten. Dass wir dazu da sind, Dinge zu klären im Miteinander. Und wenn es gar nicht geht, das hatten wir letzte Woche, das ist Thema von 1. Korinther 5, dass wenn es gar nicht anders geht, dass wir dann auch Konsequenzen ziehen. Also, wichtig ist, dass wenn wir hier lesen, 1. Korinther 6, ist Streit wird es geben. Ist nicht gut, ist nicht schön, aber Streit wird es geben. Wenn du die Vorstellung hast, ich werde Christ und ich werde Teil einer Gemeinde, dann wird es keinen Streit mehr geben. Das trifft natürlich nur auf die Christusgemeinde zu, aber auf alle anderen Gemeinden natürlich nicht. Natürlich trifft es auch auf uns zu. Auch in unserer Gemeinde gibt es Streit. Auch in unserer Gemeinde gibt es Befindlichkeiten und ein Ringen. Und manchmal auch harte Auseinandersetzungen. Und wir wünschen uns in diesen Augenblicken, dass wir am liebsten schon im Himmel wären, dass das nicht da ist. Aber es ist da. Es menschelt auch unter uns. Und es ist irgendwie auch normal. Das gehört dazu. Ein Pastor-Kollege von mir hat mal Folgendes geschrieben, was ich sehr treffend finde. Da wir hier auf dieser Erde leben und nicht im schwerelosen Weltraum, gehört Reibung und dadurch entstehende Hitze mit zum Alltag. Aber gut, wenn das Ganze dann nicht zu Verbrennungen führt. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Wir sind hier auf dieser Erde, es entstehen Reibungen und es entsteht Hitze im Alltag. Das weiß jeder von uns. Und wir müssen darauf Acht geben, dass es nicht zu Verbrennungen kommt. Und darum geht es auch hier in 1. Korinther 6, dass es auch unter uns zu Verbrennungen kommen kann. Und Paulus kritisiert eigentlich in dieser Passage zwei Dinge. Und zwar erstens, dass wir als Christen, in Korinth war das der Fall, weltliche Richter in Anspruch nehmen und ihnen sozusagen den Auftrag geben, zwischen uns zu entscheiden, unsere Belange zu klären. Dass wenn ein Bruder mit einem anderen Bruder, wenn ein Christ mit einem anderen Christ einen Streit hat, eine Auseinandersetzung hat, über irgendeine Sache, Paulus definiert das meines Wissens nach nicht konkreter, dass man dann auf einmal die weltlichen Gerichte hinzuzieht. Paulus ist nicht gegen weltliche Gerichte, gegen diese ganzen Justizinstanzen. Damit hat er selber in seinem Leben zu tun gehabt und hat sich auch teilweise auch darauf berufen. Aber nicht, wenn es darum geht, dass wenn er mit einem anderen Christ eine Auseinandersetzung hat, dass er dann vor einen weltlichen Richter getreten ist und dann die Sache von ihm klären wollte. Also Paulus kritisiert hier, dass Christen Hilfe an einem falschen Ort suchen. Paulus hat im Kapitel vorher schon verglichen, dass unsere Belange, wenn wir miteinander die Dinge beurteilen und Konsequenzen ziehen aus Verhalten, dass wir nicht die Dinge draußen beurteilen sollen, wie Menschen draußen unterwegs sind und draußen leben, sondern dass wir drinnen die Dinge beurteilen sollen und auch konfrontieren sollen. Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Die wird Gott richten. Aber jetzt ist uns auferlegt, dass wir unter uns aufeinander Acht geben und uns zum Guten anhalten. Und Paulus kritisiert ja, du willst Hilfe von draußen holen für Angelegenheiten von drinnen. Und deswegen beschreibt er es so, ihr wollt vor den Ungerechten streiten, also vor Nichtchristen, von Menschen, die nicht gerechtfertigt worden sind von Jesus Christus, die Gnade Gottes in ihrem Leben noch nicht erlebt haben, vor Ungerechtfertigten, vor Ungerechten, vor Nichtchristen, wollt ihr streiten? Für Paulus ist es deswegen total aussichtslos, vor Ungerechten zu streiten, über Belange, die unser Miteinander betreffen, weil er sagte später in Vers 9, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ungerechte haben gar keinen Teil am Reich Gottes. Also warum möchtest du in Angelegenheiten, die im Reich Gottes aufkommen, zwischen Geschwistern, zwischen Christen, warum möchtest du dort nicht Christen hinzuziehen, dass sie über euch eine Entscheidung treffen? Es macht deswegen keinen Sinn, weil sie nicht Teil am Reich Gottes haben und ihr habt Teil am Reich Gottes. Warum? Und damit endet er diese Passage in Vers 11. Ihr seid gerechtfertigt worden. Ihr wurdet gerecht gesprochen. Also vor Ungerechten zu streiten macht keinen Sinn, weil Ungerechte keinen Teil im Reich Gottes haben, denn ihr seid ja Gerechte. Also die Inanspruchnahme weltlicher Richter weltlicher Instanzen, Menschen von außen, die mit Gemeinde und Reich Gottes nichts zu tun haben. Das sollen wir meiden. Das ist nicht der Ort, wo wir Hilfe erwarten für unsere Belange hier, in unseren Konflikten, die wir miteinander haben werden. Das ist der eine Punkt, den er kritisiert. Aber das ist nicht der einzige. Er sagt nämlich in Vers 5, wir werden uns den Vers gleich noch genauer anschauen, aber ich schieb ihn schon mal rein. In Vers 5 fragt er, also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Und hier kritisiert Paulus eine zweite Sache, dass es eine mangelnde oder fehlende Hilfe in der Gemeinde gibt. Bei Rechtsstreitigkeiten, bei Konflikten, die Geschwister miteinander leben können. Gut. Die sie miteinander erleben können. Es ist nicht nur so, dass er kritisiert, ihr nehmt Hilfe von außen, sondern ihr bietet auch innerhalb der Gemeinde gar keine Hilfe an. Also die Korinther leiden an mangelndem Mut, das haben wir jetzt schon über mehrere Wochen auch erkannt, an mangelndem Mut der Konfrontation und damit auch der Schlichtung eines Streites. Und es mangelt ihnen auch an Unterscheidungsvermögen. In Vers 5, ich lese es noch einmal, finde ich interessant, wie Paulus hier schreibt, also ist gar kein Weiser unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Wisst ihr, mich macht wirklich perplex, wie Paulus mit einer selbstverständlichen Erwartungshaltung davon ausgeht, dass wenn Konflikte in Gemeinde auftauchen, dass Gemeinde auch möglich ist, diese Konflikte zu bewerten, zu durchschauen, zu durchdringen und zu einer weisen Entscheidung zu kommen. Paulus hat in den vorherigen Kapiteln zu den Korinthern gesagt, also ihr seid ja schon angeblich weise geworden, klug in Christus. Er hat das ein bisschen spöttisch gesagt, weil die so hoch von sich denken. Und jetzt stellt er das in Frage. Also, wenn ihr so weise wäret, dann würdet ihr unterscheiden können, dann hättet ihr Weisheit, diese Dinge zu klären unter euch. Aber ihr seid dazu nicht in der Lage, weil euch Weisheit fehlt. Und mich verblüfft, wie Paulus mit einer Klarheit hier hineingeht und sagt, es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass ihr die Dinge in der Gemeinde beurteilen, richten könnt und klären könnt. Und das finde ich schon, ist eine sehr, sehr große Herausforderung für mich persönlich, wenn ich das lese. Wie kann das sein, dass Paulus so klar davon ausgeht, wenn Konflikte in der Gemeinde da sind, dann werdet ihr die Dinge lösen können mit Weisheit? Wie kommt er da drauf? Paulus selber wird später, wenn er über die Charismen oder über die geistlichen Gaben, Geistesgaben sprechen wird, in 1. Korinther 12, wird er eine Geistesgabe erwähnen, die er nennt das Wort der Weisheit. Dass der Geist Gottes uns Inspiration geben kann, uns Worte der Weisheit eingeben kann für eine ganz konkrete, spezifische Situation. Wir werden das noch zur gegebenen Zeit besprechen. Und er benennt auch, dass es die Möglichkeit gibt der Geisterunterscheidung. Also welcher Spirit ist hier, welcher Geist ist hier am Werk? Das ist nichts, was wir aus unserer Hosentasche ziehen, aus unserem persönlichen Intellekt ziehen, sondern etwas, was Gott uns offenbart. Deswegen brauchen wir dort Abhängigkeit zu Gott, Gott dem Heiligen Geist, dass er diese Dinge in unserem Leben freisetzt, dass er sie uns schenkt und dass wir dadurch beschenkt mit Worten der Weisheit oder, wenn es auch sein muss, mit Unterscheidungsvermögen in der geistlichen Welt, dass wir dann handeln können und erkennen, was hier eigentlich abgeht. Jakobus 1 formuliert es etwas anders, aber es ist ein ähnliches Prinzip in Jakobus 1, Vers 5. Und das hat, denke ich, auch Paulus ermutigt, so klar zu sprechen. Heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Jakobus 1, Vers 5. Also wenn du Weisheit brauchst, dann bitte Gott, und sie wird dir gegeben werden. Das ist ein Vers mit Verheißung. Und ich bin ehrlich, mich macht es ehrfürchtig, Mich demütigt das auch. Gibt mir auch Hoffnung, aber demütigt mich auch, weil ich Situationen kenne in unserem Gemeindealltag und auch gerade aktuell, wo ich mit Dingen konfrontiert bin, wo mir Weisheit mangelt. Und ich bin ehrlich, dazu neige irgendwann, wenn ich nicht weiterkomme, zu sagen, okay, das ist abgeschrieben. Ich mache hier auf Pause, hier ist keine Lösung in Sicht. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Das ist praktizierter Atheismus, meine Freunde, wenn wir so handeln. Auch wenn ich so handle. Ich habe vergessen, was Paulus hier sagt. Ist kein Weiser unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Er geht davon aus, dass das geht. Warum geht er davon aus, dass das geht? Weil Gott lebt und weil Gott geben kann und weil Gott geben will. Die Frage ist nur, haben wir hinreichend Gott gesucht in diesen Dingen? Dass wir Weisheit bekommen, die Dinge zu beurteilen, zu richten, zu entscheiden und zu schlichten bzw. zu klären. Und wenn du in so einer solchen Situation steckst und ich steck öfter in solchen Situationen und dazu geneigt bist, so wie es auch mir passieren kann, zu sagen, ach, hier ist alles abgegraben, die Sache ist durch, dann haben wir wahrscheinlich noch nicht genug Gott gefragt, was seine Weisheit ist in diesen Fragen. Mich demütigt das echt. Aber mich ermutigt es auch, dass unsere Situation, wenn wir in Konflikten sind, nicht hoffnungslos ist. Dass wir wirklich mit Hilfe rechnen können. Die Frage ist natürlich, können wir dabei Fehler machen, wenn wir dann Entscheidungen treffen? Man möchte ja auch keinen Fehler machen. Natürlich können wir Fehler machen. Aber ich möchte euch ermutigen, mutig zu sein und wir haben selber schon in der Leitung erlebt, wo wir gedacht haben, okay, hier brauche ich jetzt eine Schlichtung, ein klares Wort, eine klare Ansage. Und wir haben gedacht, wir liegen richtig und waren quasi schon am Marschieren und wollten loslegen und wollten die Dinge klären. Und Gott in seiner Gnade hat uns bewahrt und ist quasi in letzter Sekunde gekommen und hat die Sache nochmal so gewendet, dass die Situation in einem ganz neuen Licht stand. Und wir haben gemerkt, hätten wir unseren Mund geöffnet, dann hätten wir etwas Falsches gemacht. Dann hätten wir vielleicht sogar mehr Schaden angerichtet. Ja, wir sind nicht perfekt. Aber ich sehe auch dort, wo Mut da ist, wo wir Gott suchen und wo wir Dinge in die Klärung bringen wollen, ist auch unser Gott da und er füllt auch unseren Mangel aus. Und er verhindert auch, dass wir Dinge falsch machen. Er sieht doch unser Herz. Er sieht doch unser Herz. Und wenn wir Dinge gut machen wollen, aber nicht das ganze Bild haben, dann wird Gott die Geschicke lenken, dass wir in einem neuen Licht sehen können. Hoppla, Moment mal, das ändert wirklich die Situation. Das ändert wirklich meine Beurteilung. Ich muss hier anders handeln. Okay, das sind diese zwei Punkte, die Paulus kritisiert. Die Inanspruchnahme weltlicher Richter und die fehlende Hilfe in der Gemeinde. Wir lesen weiter die Verse 5 bis 8. Was sagt Paulus hier? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Ich habe vor einigen Wochen in 1. Korinther 4 folgende Aussage getätigt. Väterliche Korrektur, so wie Paulus sie übt, hat niemals die Beschämung zum Ziel. Einige können sich vielleicht noch daran erinnern. Paulus sagte, ich schreibe euch dies, um euch nicht zu beschämen. Und dort habe ich sehr steil gesagt, väterliche Korrektur hat niemals die Beschämung zum Ziel. Jetzt lesen wir hier in diesem Text, zur Beschämung sage ich es euch. Jetzt bringt er doch Aspekte, wo er möchte, dass sie auch Scham empfinden über das, was hier passiert. Interessant ist, dass in Kapitel 15 im Korintherbrief Paulus etwas Ähnliches noch einmal schreibt. Zur Beschämung schreibe ich es euch. So, wie sind diese Dinge zueinander zu bringen? Grundsätzlich würde ich tatsächlich bei dieser Aussage stehen, väterliche Korrektur hat niemals die Beschämung zum Ziel. Aber Paulus kennt Situationen, wo wir Schamgefühl durchaus spüren sollen. In Kapitel 4, wo ich das sagte, väterliche Korrektur hat niemals Beschämung zum Ziel, da ging es um innere Angelegenheiten zwischen Paulus und seinen Geschwistern. Aber in Kapitel 6 und in Kapitel 15, wo er schreibt, zur Beschämung schreibe ich euch das, in beiden Passagen geht es um den Kontakt der Korinth-Christen zu Außenstehenden. Also Paulus ist hier an diesen Stellen sehr besorgt, wie Christen in der Öffentlichkeit leben, wie sie wahrgenommen werden und was Außenstehende über das Verhalten der Christen denken. Und dort, wo er merkt, unser Verhalten als Christen bringt nicht nur Reibung unter uns, sondern bringt die Familie Gottes in Verruf. Also ihr setzt unseren Ruf damit aufs Spiel, der Gemeinde und auch Jesu. Dort, wo die Familie Gottes in Verruf gerät, dort setzt er einen drauf und sagt, das verlässt jetzt unseren inneren Zirkel, sage ich mal, unsere Bande und geht hinaus. Und das ist wirklich viel, viel zu weit. Das soll nicht passieren. Und deswegen setze ich da einen drauf und schreibe euch das zur Beschämung. Also Paulus kennt durchaus eine Korrektur, wo wir das fühlen, so ein Moment, das eine ist schon heftig gewesen im Miteinander, aber dort, wo es die Grenzen des Reiches Gottes, der Gemeinde verlässt, da sind wir massiv übers Ziel hinausgeschossen. Also unser Verhalten darf nicht die Familie Gottes in Verruf bringen. Warum? Sollen wir scheinheilig sein? Sollen wir ein schönes Bild nach außen geben, dass bei uns alles perfekt läuft, dass niemand merkt, dass bei uns Dinge auch schief laufen? Nein, ich glaube nicht, dass es das ist, dass Paulus irgendeine Scheinheiligkeit produzieren möchte und deswegen diese Dinge nicht nach außen getragen werden sollen. Sein Punkt ist gar nicht, dass Leute das mitbekommen, sondern dass diese Dinge draußen ausgelebt werden und ausgesprochen werden. Sein Problem ist nämlich, wenn wir das tun, wenn wir Gottes Familie durch unser Verhalten in Verruf bringen, dann demonstrieren wir damit, dass wir unsere endzeitliche Berufung einerseits nicht kennen und vor allem, wenn wir damit so rausgehen und das so rauspersaunen, unsere Hilfe von außen suchen für unsere Konflikte, die wir hier haben, dann demonstrieren wir damit, dass uns die Welt anstatt Gott helfen kann. Anstatt bei Gott um Hilfe zu suchen, suchen wir bei der Welt um Hilfe oder bei den Mechanismen, die Welt uns bieten kann. Ja, die meisten, also die wenigsten Christen gehen vielleicht vor Gericht, auch das gibt es. Ist mir bislang so nicht untergekommen, aber gut, ich bin ja auch nicht das Christentum. Andere Pastoren können dort ganz andere Dinge erzählen. Die Christen, die ich so bislang kennengelernt habe, die kennen diesen Text und wissen, vor Gericht geht man nicht. Aber wir sind in der Lage, Hilfe in Anspruch zu nehmen, mit Mechanismen, die, ich sag mal, ähnlich ablaufen können. Vielleicht nicht von einem weltlichen Richter, aber Hilfe von außen. Und damit legen wir dar, dass wir nicht Gott vertrauen. Wir demonstrieren damit, dass wir Gott nicht vertrauen. Ich habe schon auf mehrfacher Ebene durchaus auch persönlich erlebt, wie Christen im Konflikt miteinander anfangen, Menschen von außen dazuzuholen in ihren Konflikten, dass sie zum Beispiel die technische Geräte von ihren Geschwistern hacken sollen, damit sie Informationen bekommen über ihren Bruder, über ihre Schwester. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was wir als Christen bereit sind zu tun, um einen Streit mit unserem Bruder, mit unserem Mitchristen zu gewinnen. Anstatt miteinander die Dinge zu klären, werden Leute von außen beauftragt, mir Informationen zu beschaffen, die ich verwenden kann gegen irgendjemanden. Meine Lieben, Jeremia hat in Kapitel 20 gesagt zu Gott, als er auch in Verruf kam, hat er gesagt, dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Und damit hat er sein Vertrauen Gott gegeben. So, wenn wir durch unser Verhalten so nach außen gehen und damit die Gemeinde und die Familie Gottes in Verruf bringen, dann demonstrieren wir auch damit, dass Gott nicht genug Weisheit geben kann für die Situation, in denen wir stecken. Wir sagen aller Welt, die Weisheit Gottes ist zum Schluss gekommen. Wir brauchen eine neue Quelle von Weisheit und die suchen wir draußen. Deswegen ist das für Paulus ein absolutes No-Go. Ihr sagt nicht nur, dass ihr zu wenig Vertrauen habt in Gott, ihr sagt auch, Gott ist nicht weise genug und nicht in der Lage, euch diese Weisheit zukommen zu lassen. Und wir demonstrieren auch damit, dass Jesu Beispiel keine Gültigkeit für uns hat. Denn es heißt in Vers 7 und 8, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Also warum seid ihr nicht bereit, wie Jesus Unrecht zu leiden? Stattdessen pocht ihr auf euer eigenes Recht. Oh, wie gut kenne ich das von mir. Einfach zu sagen, okay, ich bin so wie Jesus. Ich will so wie Jesus handeln. Und ich möchte meine Stimme nicht erheben. Aber stattdessen kämpfen wir für unser Recht und gehen damit raus. Überschreiten die Grenzen und versuchen uns Hilfe von etwas zu holen, was uns keine Hilfe geben kann. Die Verse 9 bis 11, wir kommen damit auch schon zum Abschluss. Dort geht jetzt Paulus weiter. Aber die Verse 9 bis 11 scheinen auf den ersten Augenblick wie ein Themenwechsel. Aber die Verse 9 bis 11 sind jetzt nicht nur ein Wertekompass, den Paulus den Korinthern weitergibt, so was sich im Reich Gottes, ich sag mal, gehört, um was auch nicht geht, sondern Paulus erklärt jetzt gleich in den Versen 9 bis 11, warum die Korinther wie Jesus in der Lage sein sollen, Unrecht erdulden zu können, wenn es ihnen denn widerfährt, auch innerhalb von Gemeinde. In den Versen 9 bis 11 endet er unsere Passage folgendermaßen. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was möchte Paulus hier sagen? Er sagt, er gibt ihnen nicht nur einen Wertekompass mit, dass wenn sie miteinander in Konflikten stehen, dass er ihnen auch zeigt, hey, es gibt gewisse Dinge, eine gewisse Verhaltensweise, die hat keinen Ausblick darauf, das ewige Erbe zu erlangen und in die Ewigkeit mit Gott hineinzugehen, das Reich Gottes zu erben. Er gibt ihnen damit nicht nur diesen Wertekompass, sondern er erklärt auch, hey Leute, wenn solche Personen das nicht erben, stellt sich doch unmittelbar die Frage, wer wird es denn erben? Ungerechte werden es nicht erben. Es werden diejenigen sein, die gerecht sind. Das ist so dieser letzte Step. Ihr wart mal so. Ihr wart mal so wie die Ungerechten, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid gerechtfertigt worden. In eurem Leben ist etwas passiert. Das Wirken Gottes in eurem Leben macht aus euch Ungerechten Gerechte. Und weil ihr diesen Wandel erlebt habt, weil ihr das Wirken Gottes in eurem Herzen tragt, liebe Korinther, ich habe eine hohe Meinung von euch. Wenn ihr Kinder Gottes seid, dann gehört ihr zu den Gerechten. Und wenn ihr zu den Gerechten Gottes gehört, dann verwandelt euch Gott in das Bild Jesu. Und wenn er euch in das Bild Jesu verwandelt, dann werdet ihr Kraft bekommen, auch Unrecht auszuhalten und das zu tragen, ohne dabei eine Grenze zu überschreiten und nach außen zu dringen und die Gemeinde Gottes in Verruf zu bringen. Vielmehr wird man an euch Jesu Lammesart, so wie man das früher schön sagte, Jesu Lammesart erkennen. Dass er ruhig geblieben ist und dass er auf seinen Gott vertraut hat, dass er nicht losgelassen hat, sondern geglaubt hat, dass Gott zu seiner Zeit ihm zu seinem Recht verhelfen wird. Und dass das nichts ist, was in Zweifel steht oder zur Debatte steht, sondern eine feste, beschlossene Sache ist. Und deswegen bringt Paulus hier diese Auflistung nicht nur einfach für einen Wertekompass, sondern es geht genau darum, was er vorhin geschrieben hat. Bringt durch euer Verhalten die Familie Gottes nicht in Verruf. Demonstriert damit nicht, dass Jesu Beispiel keine Gültigkeit für euch hat, sondern es hat Gültigkeit und ihr seid auch in der Lage, das zu erleben. Warum? Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Aber ihr seid gerechtfertigt worden. Erinnert euch daran, was Jesus Christus und der Heilige Geist in eurem Leben getan hat, was eine Grundlage in euch ist. Und allein das wird euch dazu verhelfen, jetzt auch diese Not auszuhalten und da durchzugehen, so wie Jesus, durch dieses finstere Tal durchzugehen, wie im Psalm 23. Und der Herr, unser Hirte, wird uns nicht verlassen. Es ist wieder eine Verwurzelung. Wir erleben das immer wieder. Eine Verwurzelung in das Evangelium. Was hat Gott in meinem Leben getan? Und damit beginnt es. Herr, was hast du in meinem Leben getan? Und wenn du etwas getan hast in meinem Leben, dann befähigst du, dass ich jetzt entsprechend handle. Gott lässt uns nicht allein. Gott möchte nicht, dass du aus deiner eigenen Kraft etwas tust. Sondern Paulus ist klipp und klar. Du warst damals nicht in der Lage, unfähig. Du warst unfähig. Du warst tot in deinen Sünden. Aber Gott hat ein wunderbares, fulminantes Werk in deinem Leben vollbracht. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht in deinem Leben. Er hat dich zum Leben neu erweckt und er hat dich geheiligt, er hat dich gereinigt, er hat dich abgewaschen und er hat dich gerechtfertigt. Und deswegen bist du in der Lage, so wie der Gerechte Jesus Christus zu leben und es ihm nachzuahmen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also, ich möchte zum Schluss, bevor wir in unsere DNA-Telegruppen gehen, euch die Fragen stellen. Bringt dein Umgang mit Streit, mit Auseinandersetzung, die Gemeinde, die Familie Gottes in Verruf? Und beachte, diese Fragen sind keine zweitrangigen Fragen. Vorher haben wir über das Thema der sexuellen Unmoral gesprochen, was da abging in Korinth. Und auf einmal, das nächste Thema ist Umgang mit Streit. Das ist ein wichtiges Thema. Wie gehen wir mit Streit um? Weitere Frage. Bist du in der Lage, Unrecht zu erdulden? Mit dieser Lammesart. Ihr könnt auch mal für euch die Frage bewegen, gibt es auch Grenzen unserer Geduld? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, na, das muss man aber nicht mehr erdulden? Gibt es solche Grenzen? Erörtert das mal. Das lasse ich jetzt mal für diesen Podcast offen. Und für mich eine ganz wichtige Frage aus Vers 5. Ist ein Weiser unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Gibt es Weise unter uns, die Streit schlichten können? Und das ist für mich ein echtes Gebetsanliegen, wofür ich auch jetzt beten möchte. Haben wir diese Weisheit? Erbitten wir sie? Oder gibt es Situationen, die wir abgehakt haben, wo es keine Weisheit mehr gibt, wo wir einfach keine Idee haben? Ich bete. Herr, ich bin vielleicht einfach durch meine Rolle in der Gemeinde viel mit diesem Thema betroffen. Aber bitte dich für mich und für meine Brüder in der Ältestenschaft und für alle meine Geschwister in der Gemeinde, dass du uns Worte der Weisheit gibst, dass du uns deine Geistesgabe schenkst, auch die Gabe der Geisterunterscheidung und dass von Zeit zu Zeit du uns immer wieder Offenbarung gibst, unsere Sinne erleuchtest. Herr, ich klage dir dort, wo es Situationen gab, wo auch Vers 5 auf uns als Gemeinde zugetroffen hat, wo es keinen Weisen unter uns gab und niemand, der ein weises Wort sprechen konnte. Aber Herr, vergib uns dort, wo wir müde geworden sind, zu suchen, wo wir nicht geglaubt haben. Vergib mir, wo ich nicht geglaubt habe, dass du noch Weisheit geben kannst. Und ich möchte mich wieder neu dir verschreiben und dich bitten, Herr, gib Weisheit. Gib Weisheit in Situationen, wo es verfahren ist. Du kennst die Situation besser als ich. Du weißt es besser. Gib uns deine Erkenntnis. Gib uns deine Weisheit, Herr. Und segne meine Geschwister, wenn wir uns jetzt gleich treffen in den DNA-Gruppen. Dass wir einen ermutigenden Austausch haben. Und dass das auch abfärbt auf unseren Umgang miteinander. Auch wenn wir uns in Zukunft wieder reiben werden. Dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen.